Herzlich willkommen zu Startup Stars and Legal Bars, der Rechtspodcast für Startups. Mein Name ist Dina Hake, Rechtsanwältin und Gründerin der Rechtsanwaltskanzlei Legalidu in Berlin. In diesem Podcast geht es darum, dir als Gründerin oder Gründer alle Rechtsthemen rund um Startups näher zu bringen und dir hoffentlich so den Zugang dazu zu erleichtern. Also, lass uns loslegen. Hallo Rune, ich freue mich sehr, dass du heute bei mir im Podcast bist. Du bist ja Teil des Teams Formalize und ihr habt ganz toll bewährtes Hinweisgebersystem. Ihr seid in relativ vielen Ländern auch schon im Einsatz und deshalb habe ich mir heute gedacht oder haben wir uns zusammen überlegt, eine Folge aufzunehmen. Und ja, vielen ist das Thema ja noch relativ unbekannt. Vielleicht, wenn man irgendwie an Whistleblower denkt, dann denkt man vielleicht mal an die Edward Snowdens der Welt oder irgendwie mal an Cum-Ex-Skandal oder ähnlich große Skandale, aber so wirklich viel weiß man ja über Whistleblower und auch jetzt gerade das Hinweisgeberschutzgesetz nicht so wirklich. Deshalb widmen wir die heutige Folge mal diesem Thema und ja, vielleicht auch direkt die erste Frage an dich, Rune. Vielleicht kannst du uns ein bisschen mehr darüber erzählen. Was sind eigentlich Hinweisgeber, gerade auch in einem Unternehmen?
Ja, vielen Dank. Also erstmal vielen Dank für die Einladung und dass ich heute hier sein kann. Genau, also jetzt hast du schon so ein bisschen das eingeleitet mit relativ großen Worten, sag ich mal. Also Edward Snowden oder vielleicht auch Julian Assange oder so. Von daher kennt man das Thema so ein bisschen. Da geht es ja wirklich um große, ich sage jetzt fast schon mal Verschwörungen oder sowas in Regierungskreisen. Ein klassischer Hinweisgeber in einem Unternehmen hat damit meistens nicht viel zu tun. Das Hinweisgeberschutzgesetz ist ein EU-Direktiv, was 2019 verabschiedet worden ist und jetzt fast in allen EU-Ländern in Kraft getreten ist, auch in Deutschland. Letztes Jahr, 2023, und verpflichtet Unternehmen eben einen Hinweisgeberkanal zur Verfügung zu stellen, wo dann eben Angestellte, Mitarbeitende eines Unternehmens bestimmte Sachverhalte melden können, die eben nicht korrekt laufen. Da geht es hauptsächlich um strafrechtlich relevante Sachen, sowas wie Korruption, Betrug oder so. Genau, die dann eben über diesen Meldekanal gemeldet werden können. Und prinzipiell kann jeder ein Hinweisgebender sein. Unternehmen sind aber dazu verpflichtet, das speziell für Mitarbeitende anzubieten. Genau.
Spannend. Du hattest es schon eben gesagt, Unternehmen sind dazu angehalten, es zur Verfügung zu stellen. Welche Unternehmen sind denn überhaupt betroffen?
In Deutschland sind das eigentlich alle Unternehmen durchweg mit über 50 Mitarbeitenden oder mit mindestens 50 Mitarbeitenden seit im Dezember 2023, die dazu verpflichtet sind, so einen Meldekanal anzubieten. Darüber hinaus gibt es auch noch durch andere Gesetze Verpflichtungen, zum Beispiel für ja, Unternehmen wie Banken und so, die aus dem Finanzsektor kommen oder irgendwie Kapital verwalten, dass die auch schon bei weniger Mitarbeitern oder Mitarbeitenden Meldekanal zur Verfügung stellen müssen für solche Themen, genau. Aber grundsätzlich ab 50 Mitarbeitenden in Deutschland.
Okay, also relativ viele Unternehmen sind davon erfasst oder müssen sich mit dem Problem beschäftigen. Und was jetzt so die Fälle betrifft, also Hinweisgeber ist doch immer noch so ein relativ kryptischer Begriff. Oder was bedeutet es eigentlich, Hinweise zu geben? Wie kann man sich das vorstellen, wenn man vielleicht mal ein Beispiel aufgreift? Es gibt irgendwie einen Arbeitnehmer, der sich mit einem bestimmten Problem ja an jemanden wenden möchte. Wie läuft das rein praktisch ab? Welche Fälle sind vielleicht auch so typisch? Was wird typischerweise gemeldet zum Beispiel?
Genau, also wir haben natürlich keinen Einblick, wir als reiner Software-Dienstleister letztendlich, was für Fälle typisch gemeldet werden. Aber wir haben auch in Deutschland ein großes Partnernetzwerk, die eben unsere Dienstleistung, also unsere technische Dienstleistung erweitern mit einer rechtlichen Dienstleistung. Und da hören wir natürlich hin und wieder mal, was da so gemeldet wird. Es ist sehr schwer, ein gesamtes Fazit zu ziehen, auch jetzt nach so einer kurzen Zeit, was für Fälle hauptsächlich gemeldet werden. Darüber haben wir jetzt keine genaueren Statistiken, aber grundsätzlich können das natürlich sowohl Korruption als auch Betrug sein, bis hin zu Terrorismus oder so. Genau, aber es gibt auch Unternehmen, die ab von diesen strafrechtlich relevanten Themenbereichen den Meldekanal eben auch so für Personalangelegenheiten oder Diskriminierung anbieten, was jetzt gar nicht unbedingt im Hinweisgeberschutzgesetz genannt ist, aber eben auch ein Vorteil für das Unternehmen und die Beschäftigten schafft, weil man sich eben dann auch bei solchen ja, Problemen, sage ich mal, intern ans Unternehmen wenden kann und das Unternehmen letztendlich die Möglichkeit hat, diese Fälle im Voraus ja anzugehen, bevor die irgendwie rauskommen, bevor jemand kündigt, bevor es zum Eklat kommt oder bevor das Ganze vielleicht sogar an die Presse gemeldet wird.
Ja, sehr spannend. Das bringt mich auch schon zu meiner nächsten Frage, nämlich dem Punkt, warum sollten, also jetzt mal abseits davon, dass es verpflichtend ist, warum ist das für Unternehmen interessant? Also warum gibt es da einen Grund oder auch eine, sollte es auch eine Motivation der Unternehmen geben, das in Angriff zu nehmen?
Genau, also in Deutschland wird sehr viel mit der Konformität argumentiert. Also auch die meisten Unternehmen selber sehen das erstmal nur aus dieser Konformitätsperspektive, dass sie sagen, okay, wir müssen ein Gesetz befolgen. Wir selber sind ja in vielen Ländern unterwegs. Also wir haben Kunden in über 80 Ländern weltweit, natürlich hauptsächlich in der EU. Ich denke mal, da kommen wir auch gleich nochmal zu. Aber in Deutschland ist es eben sehr über diese Konformitätsperspektive. Wir als dänisches Unternehmen, ursprünglich dänisches Startup, versuchen da immer so ein bisschen aus der skandinavischen Sicht ranzugehen und sagen, okay, eigentlich, so ist es hier auf jeden Fall in Dänemark, müsste so eine Meldung als was Positives wahrgenommen werden. Das heißt, Unternehmen sollten eigentlich versuchen, Meldungen zu kriegen, wenn es was zu melden gibt. Dazu gehört natürlich ein möglichst transparenter Meldekanal, den man auch irgendwo anbietet, weil es ja, wie gerade eben schon kurz gesagt, den Unternehmen im Vorfeld schon die Möglichkeit gibt, was zu ändern, von dem die vielleicht noch gar nicht wissen, dass es falsch läuft. Genau. Und das gibt natürlich sowohl den Mitarbeitenden ein gutes Gefühl, aber auch letztendlich den Unternehmen, weil die natürlich wissen, dass wenn es was zu melden gibt, haben die eine Anlaufstelle, um dann von solchen Missständen zu erfahren.
Ja, zum einen schafft es also so ein bisschen Transparenz, Vertrauen und es ist ja natürlich auch eine Haftungsfrage am Ende des Tages, dass Unternehmen sich oder sag ich mal die Verantwortung übernehmen müssen, aufzuklären, wo sie aufklären können und müssen, um nicht selbst haftbar gemacht werden zu können. Also die eine Seite ist sozusagen das Vertrauen, die Transparenz zu schaffen für die Arbeitnehmer, da auch so eine gewisse Kultur zu schaffen, dass man sich mit Problemen an eine Stelle wenden kann, die eben gerade nicht direkt der Arbeitgeber ist. Auch das ist ja relativ wichtig. Wie läuft es denn rein praktisch ab? Gibt es eine Rücksprache mit den Arbeitgebern? Das heißt, ist dir bekannt, vielleicht hast du da auch gar nicht so sehr den Einblick in das Thema, aber vielleicht ist dir auch bekannt, wie kann man das, sage ich mal, transparent genug kommunizieren, ohne natürlich das Vertrauen und auch die Diskretion gegenüber den Hinweisgebern sicherzustellen?
Also in Deutschland ist es jetzt gesetzlich so, dass man ein Meldesystem einführen muss. Das muss aber nicht unbedingt anonyme Meldungen ermöglichen. Trotzdem, also unsere Lösung bietet das, den anonymen Meldeweg. Das ist auch eine der Hauptargumente für unser System beziehungsweise generell für eine digitale Lösung. In Deutschland ist die Digitalisierung im Vergleich zu anderen Ländern vielleicht nicht ganz so weit fortgeschritten. Das heißt, da braucht man immer noch ein bisschen Überzeugungsarbeit. Generell ist es aber sehr wichtig für viele Unternehmen, auch einen anonymen Meldeweg mit anzubieten. Dann egal wie gesetzesfesten Unternehmen sein mag. Also das Hinweisgeberschutzgesetz verpflichtet ja, Hinweisgebende zu schützen, letztendlich, wenn man so einen Hinweis auch vertraulich abgibt. Trotzdem kann es natürlich sein, dass wenn man von seiner Person irgendwelche Daten preisgibt, dass es da irgendwelche Folgen für gibt, sei es im Job oder natürlich auch im privaten Leben. Das muss ja nicht direkt eine Kündigung sein, aber natürlich vielleicht auch einfach, dass es da natürlich deutlich schwerer wird mit der nächsten Beförderung oder da natürlich ein großer Vertrauensverlust intern ist, wenn man jetzt vielleicht was über seine eigene Abteilung oder sowas meldet. So sollte es natürlich nicht sein. Deswegen sollte es auf jeden Fall auch eine anonyme Meldemöglichkeit geben, damit es gar nicht die Möglichkeit gibt, dass jemand aufgrund seiner Meldung dann irgendwelche negativen Konsequenzen hat. Und was wir auch erleben, was viele Unternehmen jetzt mittlerweile gemerkt haben, auch rein praktisch würde ich sagen, Vorteil, dass man mit der ganzen Thematik sehr, ich würde schon fast sagen, offensiv umgeht und das wirklich auch im Unternehmen bewirbt, dass man wirklich die Angestellten ja persönlich anschreibt, mit Hinweis auf den Meldekanal und zu dem Gesetz informiert. Und so empfehlen wir es eben auch, weil das deutlich weniger Missverständnisse im Nachgang und deutlich weniger ja, falsch oder ja, verkehrte Meldungen, die einfach nicht da reinfallen, nach sich zieht, aber natürlich auch den Angestellten irgendwie ein gutes Gefühl gibt, dass man sieht, okay, da ist eine Stelle, eine Anlaufstelle, an die wir uns wenden können.
Definitiv. Du hast es ja schon aufgegriffen, also die Anonymität gewährleistet oder schützt die Hinweisgeber besser im Hinblick auf mögliche Repressalien wie Kündigung, Abmahnung, fehlende Beförderung und ähnliches. Aber das Hinweisgeberschutzgesetz sagt ja auch, dass das nun nicht mehr gehen wird, auch in Deutschland nicht, auch wenn es nicht anonym ist, dass man infolge einer Meldung, ne, im nahen zeitlichen und inhaltlichen Zusammenhang dann Repressalien erfährt. Wie ist das denn insgesamt so? Was haben Unternehmen zu erwarten, wenn sie sich an diese Vorgaben nicht halten?
Genau, also ich glaube, Das sind eher Sachen, die kannst du noch besser beantworten, aber natürlich so die Eckpunkte des Gesetzes sind bei uns natürlich auch klar. Also das Gesetz ist auch, ich glaube, im Vergleich zu anderen Gesetzen relativ schmal gehalten und gerade was jetzt die Strafen angeht, wissen wir es natürlich. Also wenn man keine Meldestelle einrichtet, keine entsprechend konforme Meldestelle nach dem Hinweisgeberschutzgesetz, drohen bis zu 20.000 Euro Bußgeld für die Unternehmen und tatsächlich dann, wenn ein ja, Hinweisgebender mit irgendwelchen Repressalien konfrontiert ist, nachdem er eine Meldung abgegeben hat, sei es eine Kündigung oder auch irgendwelche anderen Sachen, bis zu 50.000 Euro Bußgeld fürs Unternehmen. Und da gilt dann auch, das kannst du vielleicht besser erklären, geht dann auch die Beweislastumkehr in diesem Fall. Das heißt, das Unternehmen muss quasi beweisen, dass eine Kündigung nicht im Zusammenhang mit einer Meldung stand, die von der Person eben gemacht worden ist, bevor diese Person gekündigt worden ist. Ich hoffe, das war nicht zu abstrakt, aber ja, genau, so habe ich es auf jeden Fall verstanden und so ist es bei uns, so ist es bei uns bekannt für
Genau,
Deutschland jetzt.
das trifft es auch ganz gut. Die Beweislastumkehr führt also dazu, dass das Unternehmen besser im Vorhinein tätig werden sollte, um die erforderlichen Schritte einzuhalten, um eben gerade nicht in die Gefahr zu kommen, später den Nachweis nicht erbringen zu können, beziehungsweise dann auch in möglicherweise Bußgeldzahlungen reinzufallen. Jetzt hat ja, also den Punkt, den du aufgegriffen hast mit der Beweislastumkehr, ist ein relativ wichtiger Punkt, weil natürlich schon, so meine ich, vielleicht der Irrglaube besteht, gerade so im Zusammenhang mit Behörden oder wenn es um Bußgelder, vielleicht sogar auch um Strafen geht, wobei wir davon ja hier noch nicht sprechen. Aber da ist ja immer so der Irrglaube gegeben, dass das müssen dann schon die Behörden nachweisen, dass das so war. Also ist es ja dann in der Tat hier nicht, sondern die Unternehmen müssen die erforderlichen Schritte einhalten. Sie müssen das Hinweisgebersystem zur Verfügung stellen. Sie müssen Nachweise darüber haben, wie mit Mitarbeitern umgegangen wird, die dieses Hinweisgebersystem nutzen. Das ist vielleicht auch nochmal ein super wichtiger Punkt. Schön, dass du das nochmal mit aufgegriffen hast. Und ja, jetzt bietet ihr ja, du hast es schon erzählt, ein bisschen eine Software an, die dieses Problem aufgreift und die eben sowohl anonyme als auch nicht anonyme Meldungen ermöglicht. Und du hast es auch erzählt, ihr kommt aus Dänemark und ich würde natürlich besonders interessieren, wie wird dort mit dem Thema umgegangen? Da ist es ja schon deutlich länger so, dass es ein Gesetz gibt, was von der europäischen Richtlinie dann umgesetzt wurde, nämlich schon seit 2021, glaube ich. Ja, wie geht ihr mit dem Thema um? Wie wird das in Dänemark behandelt?
Genau, also in Dänemark würde ich sagen, ist sowohl die Arbeitskultur als auch zum Beispiel die Digitalisierung ein bisschen anders als in Deutschland. Also die meisten Unternehmen benutzen ein digitales System. Das hat vielleicht auch den Grund, da wir hier beheimatet sind und auch sehr früh mit so ein bisschen Aufklärungsarbeit angefangen haben. Genau, und haben uns in Dänemark dann im kleineren Kontext relativ gut verbreiten können. Und ja, also das Gesetz ist hier seit 2021 in Kraft getreten. Dänemark war das erste EU-Land. Und zudem ist es für viele Unternehmen aber auch gar keine Frage, ein transparentes, benutzerfreundliches System anzubieten, weil das Ganze eher mit einer aus einer positiven Perspektive gesehen wird. So wie eben erklärt, dass man sieht, okay, man kann Schaden vom Unternehmen bereits im Vorfeld abwenden. In Dänemark gibt es tatsächlich keine Strafen. Das heißt, das Ganze wird, wenn überhaupt, nur aus dieser Sicht gesehen, also dass es im Unternehmen einen Vorteil bringt. Die EU-Richtlinie ist ja ein bisschen unterschiedlich umgesetzt. In Deutschland hatten wir gerade über die Sprachen geredet und in Dänemark gibt es das tatsächlich noch nicht. Es wird wahrscheinlich auch irgendwann kommen. Genau, das heißt, auf einer reinen Bußgeldgrundlage könnte man sagen, die Unternehmen machen das hier freiwillig.
Spannend. Und trotzdem ist die Motivation und der Wille absolut da in Dänemark. Du hattest schon gesagt, hat eher so einen ethischen Hintergrund, beziehungsweise also die berufliche Ethik, die dahinter steht. Würdest du sagen, das ist der Hauptbeweggrund oder gibt es noch andere Motivationen, die dahinter stecken?
Ich glaube, also das könnte man vordergründig vielleicht sagen, dass man sagt, man möchte ein gutes, ja, irgendwie ein gutes Arbeitsklima schaffen oder versuchen, ja, einfach transparent zu sein, so als ob man das quasi als ja Employer Branding irgendwie sehen möchte, das Thema, also quasi den, also ein extra Benefit für die, ein extra Vorteil für die Arbeitnehmer. Aber ich glaube auch dahinter steht eine relativ harte ökonomische Kalkulation, also weil man eben sieht, wie wir vorhin schon kurz angesprochen hatten, dass man natürlich, wenn man Schaden von einem Unternehmen abwendet, in einem früheren Stadium da deutlich günstiger mit bei rumkommt, als wenn dieser Schaden vielleicht irgendwann komplett eintritt, also weil das Unternehmen eben nicht gegensteuern konnte in einem früheren Stadium. Und ich glaube schon, dass man sich da auch, ist natürlich eine langfristige Kalkulation so, aber ich glaube auch, dass man aus diesem Grund so handelt in Dänemark. Ja.
Ich könnte mir auch vorstellen, dass das in Deutschland ähnlich ist. Ich denke mal, da ist eher so der Wille da, es umzusetzen und sich rechtskonform zu verhalten und, sag ich mal, so die Haftungsrisiken zu mindern. Das ist, glaube ich, der Hauptbeweggrund. Du hattest ja auch mal mit deinen Kollegen gesprochen und dich mal so umgehört, wie es in anderen europäischen Ländern auch gerade ist. Wir hatten über Portugal mal gesprochen. Wie ist es denn dort? So relativ unterschiedliche Beweggründe in unterschiedlichen Ländern.
Genau, also ich hatte sowohl mit portugiesischen Kollegen als auch mit anderen Kollegen gesprochen. Also wir sind hier sehr international. Gerade bei uns in Dänemark am Standort sind wir, glaube ich, insgesamt 15 oder 16 Nationalitäten momentan bei uns. Und in den meisten EU-Ländern, gerade in den größeren Märkten, sind wir eben auch sehr aktiv und haben da dann natürlich entsprechend bei uns auch Angestellte. Genau, in Portugal ist es so, dass wir da schon seit ungefähr 2 Jahren absoluter Marktführer sind auf dem Markt, weil es da eben auch nicht so viele Anbieter gibt wie in Deutschland, aber auch, weil da nicht nur das Hinweisgeberschutzgesetz die Motivation dafür ist, sondern ein weiteres Direktiv, was die Korruption und die Geldwäsche betrifft in Portugal. Ich kenne mich mit dem Gesetz nicht in der Tiefe aus, aber ich habe mir so viel sagen lassen, dass die Unternehmen ja eigentlich gar nicht motiviert sind, das fürs Hinweisgeberschutzgesetz einzuführen, sondern eben für Korruptionsprävention letztendlich. Das ist in Portugal anders als in Deutschland und auch in Dänemark ein Riesenthema und schadet den Unternehmen wahnsinnig doll. Genau deswegen brauchen die eben auch wollen viele auch so einen entsprechenden Meldekanal einführen, sind dazu aber jetzt neuerdings auch gesetzlich verpflichtet. Also als es die Deadline gab für dieses Gesetz, genau, ist bei uns der portugiesische Markt explodiert. Genau, und in anderen Ländern kann ja vielleicht auch nochmal 2, 3 andere Beispiele geben. Also in Italien gibt es ein ähnliches Dekret oder so ein Gesetz, was von der Regierung erlassen worden ist, dass wenn man zum Beispiel mit der Regierung zusammenarbeiten möchte oder an den Staat was liefern möchte, also mit öffentlichen Unternehmen beziehungsweise öffentlichen Institutionen zusammenarbeiten möchte als privates Unternehmen, dann braucht man eben auch so einen Meldekanal. Das heißt, man muss da quasi zertifiziert werden für, dass man so einen Meldekanal hat und erst dann darf man Zulieferer des Staates zum Beispiel sein. Aber auch da kommen andere Themen rein. Da geht es so ein bisschen Richtung ESG, also Umwelt und auch Zertifizierung an sich und auch ein bisschen Employer Branding, also dass man sieht, okay, damit kann man ein besseres Umfeld für Mitarbeitende schaffen. Genau, und dann, wie wir schon besprochen hatten, in Dänemark, wie zum Beispiel auch in unseren Benelux-Märkten, sind es eher so ethische Aspekte. Aber ich glaube auch, dass dahinter eben der ökonomische Vorteil steht, langfristig gesehen letztendlich, wie gerade eben in Dänemark quasi erklärt. Genau. Aber das ist ganz unterschiedlich und das finde ich auch mal wieder interessant zu sehen, warum bestimmte Märkte auch ab von diesem Gesetz dann interessiert sind, sage ich mal, eine Meldestelle einzuführen. Also genau.
Ist ja auch eine gute Gelegenheit, insgesamt mal zu überlegen, wie so das Compliance-System im eigenen Unternehmen ist, gerade so für die kleineren Unternehmen. Größere Unternehmen haben da ja sowieso meistens schon zumindest teilweise solche Systeme umgesetzt, aber gerade so die kleineren, die so an der Schwelle sind, ne, so gerade über die 50 Mitarbeiter kommen, da ist es sicherlich interessant, das ganz einheitlich mal betrachten zu können. Ihr macht da ja auch relativ viel in die Richtung, ne? Also habt euch ja auch umstrukturiert. Vielleicht kannst du dazu noch 1, 2 Sachen sagen, was ihr da künftig in Planung habt.
Genau, also ursprünglich haben wir als dänisches Startup angefangen, hießen damals Whistleblower Software, genauso wie die Software an sich, über die wir uns jetzt die ganze Zeit unterhalten, auch noch weiterhin heißt. Genau, im Laufe des letzten Jahres haben wir aber im Windschatten, sag ich mal, von Whistleblower Software eine zweite Software entwickelt, also ein sogenanntes GRC-Tool, also Governance, Risk and Compliance. Da gibt's relativ große Lösungen, die es weltweit am Markt gibt für Compliance-Themen. Der größte Platzhirsch, würde ich mal so sagen, ist OneTrust, das sagt vielleicht dem einen oder anderen was. Das ist so eine All-in-One-Compliance Compliance-Lösungen, mit denen man sowohl Datenschutz abdecken kann, als auch andere Themen, also Lieferanten-Audits und das Management von diversen ISO-Zertifizierungen oder das Einhalten von zum Beispiel von jetzt neueren Gesetzen wie NIS2 zum Beispiel oder Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Genau, und dafür haben wir eben auch eine entsprechende Lösung für den Mittelstand entwickelt, weil wir eben gesehen haben, dass das Nächste ist, was auf den Mittelstand zukommt und viele unserer Kunden, mit denen wir sprechen, die machen das Ganze irgendwie per Excel oder so. Da weiß man schon, dass das Ganze sehr, sehr, sehr aufwendig ist. Jetzt, wenn man zum Beispiel eine ISO 27001 Zertifizierung, also eine Sicherheitszertifizierung machen möchte, dann hat man da schon sehr viel mit zu tun, diese ganze Dokumentation in Excel abzubilden. Genau. Und da wollen wir so ein bisschen hin mit unserer neueren Software. Die ist deutlich größer und komplexer als Whistleblower Software. Deswegen, haben wir uns entschieden, das Unternehmen quasi umzubenennen zu Formalize, weil das einfach ein größeres Spektrum abbildet. Diese neue Software, die heißt auch Formalize. Genau, und damit sind wir jetzt offiziell vor einem Monat gestartet, haben das Ganze aber schon mit bestehenden Partnern und auch Endkunden ausgetestet, so im letzten halben Jahr, würde ich sagen. Genau, und das findet bis jetzt auch sehr guten Anklang, auch weil es eben sehr benutzerfreundlich ist, leicht zu bedienen und eben fast alle Themen abdecken kann, die jetzt in den nächsten Jahren im Bereich Compliance auf die mittelständischen Unternehmen zukommen.
Absolut. Und ich denke, dass Unternehmen immer ein Interesse an einer möglichst einheitlichen Lösung haben, wo möglichst viel umgesetzt wird, damit man sich möglichst wenig Gedanken darum machen muss. Und vielleicht nochmal ganz zum Schluss, was würdest du denn so auch aus deiner Perspektive sagen, was können Unternehmen tun, um das proaktiv anzugehen? Du hattest schon ein, zwei Sachen angesprochen, ne? So die Schreiben im Unternehmen, also wirklich darauf aufmerksam machen, dass es so ein System gibt oder geben wird. Was würdest du sagen, ist noch, was Unternehmen tun können?
Also gerade wenn man sieht, dass, oder wenn man das aus der Perspektive sieht, dass eine Meldung was Positives sein kann, will man natürlich auch, dass dieser Meldekanal möglichst öffentlich, transparent und zugänglich irgendwo kommuniziert wird. Also wir empfehlen unseren Kunden immer, dass die quasi den Meldelink zu dem Meldesystem auf ihrer Website platzieren. Zusätzlich bieten wir auch noch so ein paar Marketingmaterialien, um das Thema, oder Marketing kann man vielleicht nicht sagen, aber Infomaterialien, um das Thema intern zu kommunizieren. Man kann bei uns zum Beispiel auch per QR-Code melden, wenn man jetzt eine größere Produktion hat oder so, wo halt nicht alle Mitarbeitenden Zugriff auf einen stationären PC-Arbeitsplatz haben, kann man eben auch auf dem Smartphone melden. Das haben ja in der Regel alle heutzutage. Genau, und einfach damit möglichst öffentlich und proaktiv umgehen mit diesem Thema. Also es gibt gerade größere Unternehmen, die so einen Meldekanal jetzt schon seit ein paar Jahren haben, die vielleicht auch einen anderen Compliance-Bezug haben in die USA oder so, größere Konzerne, das ist wahnsinnig schwierig, teilweise diesen Meldekanal zu finden. Also wir beschäftigen uns natürlich auch damit und gucken, wie Unternehmen das umsetzen, auch jetzt, die nicht unbedingt unseren Meldekanal nutzen. Und dann sieht man, das ist eine extrem veraltete Software oder vielleicht sogar nur eine E-Mail-Adresse oder so, wo man hinschreiben soll, alles komplett intransparent. Man muss sich vielleicht irgendwelche PDFs runterladen, die man dann einreichen muss und so. Also diese Meldeprozesse, die sind einfach sehr überfordernd. Und da hilft es auf jeden Fall, sich eine gute Lösung zu suchen. Ich will jetzt nicht nur sagen, unsere Lösung, aber so was wie unsere Lösung, die möglichst transparent und intuitiv funktioniert. Und das nicht nur für die Melderseite, sondern eben auch für die Seite der Fallbearbeitung. Also genau. Und da geben wir natürlich je nach Unternehmen dann auch ein paar Tipps, wie man das Ganze implementieren kann und was man konkret machen kann. Aber hauptsächlich ist, glaube ich, diese Attitüde, damit positiv umzugehen und zu versuchen, Leute da zu bewegen, also Angestellte zu bewegen, da auch eine Meldung abzugeben, wenn es was zu melden gibt, genau. Aber da haben wir so den Eindruck, und auch ich persönlich jetzt aus den letzten Monaten, dass seitdem Unternehmen sich in Deutschland mit dem Gesetz beschäftigt haben, dass das so ein bisschen umschwingt von vielleicht erstmal eher einer negativen Einstellung zu diesem Gesetz zu einer bisschen positiveren Perspektive, weil man eben sieht, dass es für alle Seiten eigentlich was Positives ist.
Definitiv. Ich glaube, die initiale Perspektive ist erstmal zu sagen, okay, jetzt habe ich hier ein System, wo Arbeitnehmer sozusagen das Unternehmen anschwärzen können, aber so kann man es ja gar nicht betrachten, sondern eigentlich geht es ja darum, dass das Unternehmen integer ist, dass es positiv und produktiv voranschreitet und dass vor allem, ne, die schwarzen Schafe oder das, was nicht so gut läuft, dass man das eben proaktiv angeht und zum einen den Arbeitnehmern, den Mitarbeitern ein gutes Gefühl gibt und zum anderen auch die Sicherheit hat, okay, ich habe das Thema angepackt und ich bin da auf der sicheren Seite, ne, was so Haftungsrisiken betrifft.
Ja.
Okay, also abschließend können wir sagen, so Unternehmen zumindest, die mehr als 50 Mitarbeiter haben, haben da absolut Handlungsbedarf und sollten sich mit dem Thema beschäftigen, also mit dem Hinweisgebersystem an sich und wie man das eben dann auch sachgerecht betreuen kann. Ja, und wenn jetzt Zuschauer gerichtet, wenn Zuhörer besser gesagt, wenn da jetzt Fragen aufgekommen sind zum Thema oder zu der Umsetzung, dann melde dich doch gerne dazu bei mir und kannst dazu gerne auf meiner Website den Link für eine Terminbuchung anklicken. Ich denke, Rune, du bist sicherlich auch offen für Fragen, wenn es da irgendwie mal das eine oder andere Thema gibt, sei es aus Unternehmenssicht oder aus Mitarbeitersicht, ist es ja vielleicht auch mal ganz spannend, das aus beiden Perspektiven zu betrachten. Ich denke mal, das Wichtigste ist, dass man damit offen umgeht, dass man es aus beiden Perspektiven sich damit beschäftigt. Und ja, wie gesagt, wenn du da auch sozusagen deine Bereitschaft für Fragen teilst, so wie ich, dann würde ich das entsprechend auch verlinken. Ne? Dann kann man sich über die Website Formalize sicherlich auch noch weiter informieren. programmieren.
Genau.
Das ist ja auch ganz spannend, ne, das dann zu betrachten. Ich denke mal, dass diese digitale Lösung auch die Zukunft ist, ne, weil das alles rein analog oder mit Excel zu betreiben, ist sicherlich dauerhaft keine Lösung. Ja.
Genau, also absolut. Ich glaube auch das Thema, also das neue Compliance oder die neuen Compliance-Themen sind vielleicht auch umfangreicher, aber jetzt gerade, um beim Thema Whistleblowing zu bleiben, das Thema wird auch bei kleinen Unternehmen oft ein bisschen überschätzt, haben wir so den Eindruck. Also dann werden Projektgruppen gebildet, um diese Einführung der Software zu begleiten. Also unsere Software ist cloud-basiert. Das Aufsetzen dauert in der Regel nicht länger als 30 Minuten und dann muss der Link auf der Website eingebunden werden. Natürlich muss man sicherstellen, dass man im Hintergrund alles quasi richtig eingerichtet hat und auch bestimmte Richtlinien erstellt und die Prozesse einhält. Aber das greift dann ja auch erst, wenn man eine Meldung erhält, sozusagen. Also die initiale Einrichtung vom Hinweisgeberkanal mit unserer Software ist wirklich sehr, sehr einfach, selbsterklärend und dauert in der Regel nicht länger als eine halbe Stunde. Und auch der Prozess mit den meisten Unternehmen von der Vorstellung des Systems bis das Ganze dann umgesetzt ist, ist meistens innerhalb von 2, 3 Wochen ja abgeschlossen. Also das ist überhaupt kein Problem. Und deswegen glaube ich auch, da kann man nochmal sagen, sich da initial zu informieren, komplett unverbindlich, also entweder bei dir oder auch bei uns, ist überhaupt kein Problem. Und dann sieht man auch, dass da nicht so viel dranhängt, wie vielleicht anfangs gedacht.
Ja, ich denke, das fasst es ganz gut zusammen, dass man sagen kann, gut, der initiale Prozess, der dauert ein bisschen, da muss man sich ein bisschen reinfuchsen, aber mit der Software funktioniert das ganz gut. Und wenn man da Unterstützung bei der Fallbearbeitung bekommen möchte, ne, ist das ja auch möglich. Das heißt, das hält sich eigentlich im Großen und Ganzen in Grenzen. Und ich denke mal, das Wichtigste, was wir heute daraus mitnehmen können, ist, Unternehmen sollten proaktiv damit umgehen, ne, das Thema angehen. Und dann ist es am Ende des Tages auch gar nicht so umfangreich und kompliziert, wie man vielleicht zunächst denkt.
Ja, genau.
Wunderbar. Ja, Runa, es hat mich sehr gefreut, dass du heute mit dabei warst und dass wir das Thema mal besprochen haben. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns nochmal hören. Aber es hat mir sehr viel Spaß gemacht heute, die Folge. Und ja, ich hoffe auch weiterhin auf eine gute Zusammenarbeit. Ich bin ja jetzt auch Partner der Software und betreue das auch mit. Von daher, ja, freue ich mich, dass es weitergeht. Und
Ja. Vielen, vielen Dank, auch für die Einladung und ja, hat mich auch sehr gefreut.
danke, dass du heute dabei warst. Weitere Infos zu mir und meiner Arbeit findest du auf der Website legalidu.de. Wenn du selbst Gründerin oder Gründer bist und gerade mit diesem Problem zu kämpfen hast, dann buch dir doch gerne einen Termin für ein erstes kostenloses Beratungsgespräch auf meiner Website, um zu erfahren, wie ich dir im Einzelnen weiterhelfen kann. Ich freue mich, wenn du auch in der nächsten Folge mit dabei bist. Bis dahin, denk immer dran, dream big, style smart and stay legal. Bis dahin, alles Gute.